Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Man kann ihn als Unikat beschreiben oder als Unikum. Beides trifft zu auf Arno Schmidt. Kein deutscher Schriftsteller schrieb wie er, so neu, so originell versponnen, radikal, funkelnd witzig, so intellektuell wie bodenständig. Und keiner war auch wie er, so kauzig, schräg, hochfahrend. Ein zorniger Literaturgott bisweilen, der seine Flüche in alle Welt schleuderte. Von der Lüneburger Heide, wo er jahrzehntelang lebte, bis zu seinem Tod 1979. Sein Haus in Bargfeld, das ist heute eine Pilgerstätte und Sitz der Arno-Schmidt-Stiftung, die sein Werk betreut. Und dort war in den letzten Jahren oft Sven Hanuschek zu Gast, der Literaturwissenschaftler, Publizist und Professor aus München. Das Ergebnis liegt nun vor, massiv mit fast 1000 Seiten, eine Biografie über Arno Schmidt. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Hanuschek.
Ja, guten Morgen, Herr Scholz.
Schmidts Werk sei eine anhaltend wirksame Droge, schreiben Sie. Wann und wie wurden Sie denn zum Junkie?
Ja, ich wurde tatsächlich so ungefähr mit 16, 17 zum Junkie. Ich habe eine Anthologie gelesen mit Weltuntergangsgeschichten und da war Schwarze Spiegel in voller Länge abgedruckt. Also eine dieser postapokalyptischen Geschichten von ihm. Und ich war einfach, ja, noch nach drei Zeilen war es sozusagen geschehen, dass jemand so schreiben kann, jemand so denken kann, auch auf sich bestehen kann, obwohl das natürlich eine Ich-Figur ist immer. Aber so liest man ja als Schüler nicht. Das ist ja sehr identifikatorisch dann immer gewesen.
Bleiben wir noch kurz bei der Drogenerfahrung. Schmidts Literatur, so formulieren Sie, entbinde Energien wie kaum ein anderes Lektüre-Erlebnis. Was wären das für Energien?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, was diese besondere Leserbindung ausmacht. Ich meine, ich habe ja nun schon ein paar Nachlässe gelesen mit den Jahrzehnten. Und die Leserpost, die es im Fall Schmidt gibt, ist wirklich ganz erstaunlich. Und man kann sich überlegen, was diese Bindung hervorruft. Es sind, denke ich, schon diese starken Ich-Figuren, diese starken Meinungen, die haben. Und es gibt sicherlich viele Leser, die das identifikatorisch lesen. Ja, diese Emotionalität und diesen unglaublichen Sprachwitz, diesen Einfallsreichtum in Sprache, der zieht einen da hinein. Und inzwischen würde ich ja, also wenn ich das früher geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich auch identifikatorischer gewesen. Und jetzt hat man dann doch so ein bisschen mehr professionelle Distanz, kann das immer noch bewundern und findet einfach immer neue Dinge drin. Aber die Bindung ist dann doch eine andere.
Also das, damit
die Figuren sind doch viel gebrochener, als man so auf den ersten Blick meint, denke ich.
Ja. Damit werden wir, Herr Hanuschek, bei Ihren Energien beim Schreiben dieser Biografie. Mhm. Man muss sich ja immer zu einer Haltung entschließen, ja, auch in der Hinsicht, ja, für wen man schreibt, also nur für die Fans, die eh Erleuchteten, das will man nicht, aber man will sie natürlich auch beglücken, ja, die vielen Anhänger, aber auch die, die noch zu gewinnen sind. Wie haben Sie es, was für einen Weg haben Sie gefunden?
Ja, das war mit so das Schwierigste, glaube ich, an diesem Buch, weil es ja nun voraussetzungslos sein soll. Das soll jeder lesen können, der nun liest, sage ich mal. Also es musste, ja, bestimmte Dinge mussten einfach vorkommen, die man, also die Leser Schmidts wissen, die kennen, auch bestimmte Zitate müssen einfach zum Beispiel vorkommen. Und gleichzeitig muss für die, ja, ich sag mal Gemeinde, wie man das ein bisschen spöttisch nennt, für die muss natürlich auch was drin sein, was nicht bekannt ist. Es muss einfach Archivfunde geben, es müssen Neuigkeiten da sein. Und es ist schon ein Versuch, so eine Art Synthese zu machen aus all diesen verschiedenen Quellen, Einflüssen. Also es versucht so den Forschungsstand zu machen, ohne jetzt allzu philologisch alleine zu werden, also ohne Fachwissenschaft. Ich mochte immer nicht diese Art von Wissenschaft, wo sich fünf Leute über dasselbe Haarbeugen. Also es sollte schon viele Leute was angehen und zum anderen sollte es aber doch natürlich auch viel Neues enthalten.
Ich meine, das Material war und ist ja gewaltig. Ne? Also sein Werk, ja, seine Korrespondenz, alles ist gut ediert, Sie haben in Bargfeld aber eben diesen noch unveröffentlichten Nachlass studieren können. Haben Sie denn für sich auch unbekannte Seiten von Arno Schmidt hier finden
können?
Ja,
durchaus. Also man findet schon auf Schritt und Tritt einiges. Also das war so ein, ganz zuletzt hat sich ein polnischer Kollege gemeldet bei der Schmidt-Stiftung. Also wir wissen jetzt, was die erste Veröffentlichung von Arno Schmidt ist. Und das sind Schachaufgaben in einer Werkszeitung in Greifenberg, absurderweise. Und was aber auch irgendwo ja wieder passt, muss ich sagen. Und ja, man findet eben sehr viel Umgang mit Lesern, man findet den Umgang mit, ja, mit seinem direkten Lebensumfeld, und es gibt einen gigantischen Briefwechsel mit seinem Verleger. Also es gibt so ungefähr 15 Leitsordner Korrespondenz, und dann gibt es nochmal so viel nur allein mit diesem letzten Verleger Ernst Krawel, der ihn über Jahre, Jahrzehnte betreut hat. Und das ist schon, ja, es gibt doch sehr viele Überraschungen für mich, die das Bild bisschen anders aufstellen, ein bisschen verändern hier und da.
Sie
Also er
hatte.
ist vor allem auch zugänglicher, finde ich. Also nicht nur das Werk ist eigentlich zugänglicher als sein Ruf. Das war auch eins meiner Anliegen. Ich fand, dass er ein bisschen falsch aufgestellt ist, einfach zu prohibitiv. Und ich finde, dass man den einfach auch lesen kann, dass man, also auch als Nicht-Fan.
Das ist
Ja.
eines der vielen Klischees, die Sie wacker attackieren in der
Ja.
Darstellung und Wahrnehmung von Arno Schmidt, also die sich ja bis heute halten, dass eben vor allem durch seine Eigenart der phonetischen Schreibung er unverständlich sei. Sie sagen Sie Blödsinn, würde ich auch sagen, einfach loslesen, man liest sich da ganz schnell ein. Dann, dass die vielen Anspielungen, Zitate ihn zum Autor nur für die literarisch Hochgebildeten machen. Ist auch Quatsch, sagen Sie. Und schließlich dann auch, dass er ja immer so als typischer Jungsautor galt, ne? Ich erinnere mich in dem
Ja, klar.
Zusammenhang an einen Besuch bei einer Arno Schmidt-Lesegruppe in meiner Studienzeit. Da saßen fünf Typen in furchtbaren Korthosen und redeten mit glühenden Augen wirres Zeug. Da hätte jede Frau Reis ausgenommen, ich dann aber auch ganz schnell. Stimmt aber wieder nicht, sagen Sie, Herr Hanuschek. Er hat von Anfang an ganz viel Fanpost, gerade von Leserinnen, bekommen.
Ja, man muss ja sagen, also er ist ja im Grunde von einer Frau entdeckt worden. Also die erste Gutachterin, die erste Außenlektorin bei Rowohlt war Gerda Berger, das war nun eine Frau. Und die damaligen Cheflektoren, Marek, der Verleger selber, die haben sich im Grunde angeschlossen dieser Stellungnahme, die haben sich dann überzeugen lassen. Und auch die Leserstimmen, also die Korrespondenz ist einfach wirklich halbe halbe. Also man kann sehen, dass jetzt schreiben natürlich viele Männer, aber schreiben auch einfach viele Frauen. Und die sind auch Leserinnen. Also die schreiben nicht nur als Ehefrauen oder so etwas, sondern die sind schon auch selber da und die lesen auch selber. Und ich finde auch die Frauenbilder, ja, bei aller Männlichkeit, die das Werk hat, das ist in sich viel, da müsste man viel genauer hinschauen. Also es gibt ja einfach Frauenfiguren, die diesen ach so arroganten Ich-Erzählern immer wieder überlegen sind. Da passieren Dinge in den Texten, die diese Ich-Erzähler gar nicht mitkriegen. Und das heißt, da muss ein Unterschied bestehen zwischen Arno Schmidt und seinen Figuren, auch seinen Ich-Figuren. Das muss man sich, glaube ich, schon auch klar machen. Ja.
Ich würd ja sagen, Herr Hanuschek, in meinem Werk spürt man natürlich so ein bisschen eine Machi-Attitüde und auch, naja, so eine 50er, 60er Jahre Schwiemeligkeit, aber gleichzeitig auch den großen Respekt und eigentlich so die Überzeugung, dass die wahre Macht über die Männer, die Frauen haben und dass man gegen diese Macht nichts ausrichten kann. Kommen wir mal auf sein Hauptwerk. Also diese Lesegruppe, bei der ich damals war, die hat sich gebildet wegen Zettels Traum, ne? Also diesem Hauptgroß-Monumentalwerk von 1970, das den Mythos Arno Schmidt also letztgültig etabliert hat, im DIN A3-Format, Typoskript, dreispaltig, über 1300 Seiten, in acht Bücher unterteilt, mit einer Geschichte, die wir jetzt nicht wiedergeben können, da so viel Zeit haben wir nicht. Ich muss sagen, dass selbst ich als Schmidt-Leser damals irgendwie gescheitert bin. Ich habe irgendwann aufgehört und war genervt. Sie, Herr Hanuschek, rufen heiter, bloß keine falsche Scheu, ist easy im Grunde, macht Spaß, wirklich?
Also das bisschen mehr so halb tragische an Schmidt ist, dass er natürlich richtig populär bekannt geworden ist als Name durch Zettels Traum und dass das gleichzeitig sein unlesbarstes Buch ist. Also auch wenn Sie die zeitgenössischen Reaktionen lesen, die beschreiben das Gewicht und die Seitenzahl und das Format und sowas, da geht es immer auch um Äußerlichkeiten und die sich darauf einlassen konnten, das dauert natürlich alles seine Zeit. Und wenn ich jetzt auch sage, lies Schmidt, dann würde ich schon auch sagen, man wird da rangeführt. Man muss schon vorne anfangen. Es macht wenig Sinn, mit Zettels Traum oder Abend mit Goldrand anzufangen. Und ich würde auch bei Zettels Traum, das ist schon ein Text eigener, das ist eine eigene Kategorie. Also ich habe eigentlich jedes Verständnis für Leser, die sagen, naja, Zettels Traum jetzt gerade nicht, weil es dann einfach ein Spezialjargon sich erfindet. Also auch ja im Grunde halb Englisch, halb Deutsch ist diese Mischsprache, dann auch noch andere Sprachen, die dann mit drin sind. Also das Vorbild Joyce, also Zettels Traum hat einfach sowas von einem, naja, ich sag mal, einem puerilen Kraftakt, wenn man das von weiter weg draufschaut, so ein Überbietungsgestus. Also ich will ein Buch schreiben, das Joyce überbietet und zwar nicht an Komplexität, sondern ich will eine ähnlich schwierige Literatur schreiben, die aber zugänglicher ist. Also auch da ist es wieder gar nicht so elitär, wie der Ruf ist. Aber natürlich ist das einfach quantitativ kein Buch, das man einfach mal so liest. Also man kann davor, danach alles lesen, und wenn man Zetas Traum auslässt, es gibt ja solche Leser, also da habe ich ein gewisses Verständnis dafür.
Was ihn natürlich auch so legendär gemacht hat, war sein Wesen. Und er war schon eine Marke, ja. Ein Hagestolz von Schriftsteller, bissig ohne Ende. Ein Writer's Writer, der aber im Grunde alle lebenden Kollegen und Kolleginnen verwarf, obwohl ihn alle, das ist auch interessant, die gesamte Literaturprominenz seiner Zeit, ja, der 60er, 70er Jahre, von Grass bis Böll und Bachmann, verehrten und schätzten. Sie beschreiben da so ein tolles Frühstück, das Ingeborg Bachmann für ihn ausgerichtet hat, als er 1964 den Fortune-Preis in Berlin bekommt. Alle sind da, Johnson, Enzensberger, Grass, und der sitzt dann da, sagt nichts, schweigt bissig, haut gleich wieder ab, und nur wie Johnson schreibt hier hinterher, er ist unfähig zu kollegialem Verhalten, unfähig zur Verständigung, wahrscheinlich krank. Warum war er denn so garstig? Haben Sie da was rausgekriegt?
Naja, also man weiß natürlich äußerlich, dass er so, er schreibt das danach an Anders, mit dem er ja befreundet war, sagt ihm, ja, er hat einfach immer so halbe Schlaftabletten geschluckt, um das zu ertragen, diesen Tag unter den vielen Leuten und eben auch vielen Kollegen. Und ich muss sagen, er hatte sozial so eine Berührungsscheu mit vielen Kollegen und mit Intellektuellen, mit Akademikern. Das war für ihn schwierig. Andererseits, sonst gibt es also auch in Bargfeld, was man so erzählt kriegt, ist er schon auch etwas umgänglicher gewesen als sein Ruf.
Er wollte immer so anerkannt sein. Die Literatur war alles für ihn. Ja, aber wenn er mit Literaten zusammen war, hat er sich benommen wie, Gott, wie ein Idiot.
Ja, also das ist ja nur ein Schriftstellertreffen gewesen und Schriftstellerinnentreffen. Da gibt es so viele Stimmen und so viele Erinnerungen wie Beteiligte. Und ich meine, es gibt ja Leute, die sich dann durchaus an Gespräche mit ihm erinnern. Also dieses Frühstück muss schon was Besonderes gewesen sein, besonders daneben. Aber sonst hat er ja durchaus mit Leuten geredet. Und auch Johnson war übrigens ja bei jeder Gelegenheit dabei, also auch bei den Essen, die dann stattfanden und so. Und Johnson muss bei dem Frühstück selber, das hat Walter Höllerer erzählt, wohl nichts gesagt haben. Also der kam da mit einer Tüte von Bierflaschen, hat sich hingesetzt, die ausgetrunken, kein Wort gesagt und ging wieder. Also da spricht er richtig,
Na gut, war jetzt nicht vielleicht der beste Berichterstatter, weil er auch kein großer Socializer war. Aber Herr Hanschek, wenn man so ein Buch schreibt und sich so lange beschäftigt mit dem Autor, hätten Sie ihn selber gern mal getroffen? Ich vermute, er hätte Sie vom Hof gejagt als Biograf.
Das weiß ich nicht. Ja, also ich bin da etwas zwiespältig. Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht unbedingt kennenlernen wollen. aber andererseits ist, also wenn man mit Erika Knob redet, zum Beispiel mit seiner letzten Haushälterin, die das ja sehr, sehr lange war, kriegt man auch ein ganz anderes Bild von einem durchaus auch liebenswerten, zugewandten Menschen, der auch zum Beispiel mit Kindern konnte. Und wenn man an dieses Gerede denkt, also in Brandsheide, dass man sich nicht wundern muss, wenn es so viele Nachwuchs gibt, wenn man den Leuten Bockprämien zahlt und dann Summen genannt werden, die zahlen müssten, statt Kindergeld zu kriegen vom Staat und so. Also das entspricht eigentlich seinem Leben nicht, weil er erstaunlicherweise ganz gut mit Kindern konnte. Das erwartet man nicht, wenn man das so liest.
Sven Hanuschenk, ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Arno Schmidt, die Biografie, jetzt im Hansa Verlag erschienen mit 992 Seiten, um ganz genau zu sein, 45 Euro kostet das Buch.